Ja, der Stefan hat vorher schon gesagt in seiner Einleitung, Palmsonntag. Und ich habe heute Morgen, als ich so aufgewacht bin, gedacht, ich weiß nicht gar nicht, ob das heute noch so ist, dass man sagt, der Letzte, der aufsteht, das ist so der Palmesel. Gibt es das noch? Weiß ich nicht. Dieser Palmesel, auf dem Jesus einredet. Früher ist mir der Part auch ab und zu zugefallen. Heute denke ich ein bisschen anders. Ich habe so gedacht, GD, das wäre doch cool, wenn ich heute so ein Esel sein könnte für euch, den Jesus gebraucht. Und da würde ich jetzt gern zu Beginn noch beten. Und dir danke, lieber Herr, dass du jetzt um diese Stunde weißt. Möchte ich bitten, dass du das Reden und das Hören auch von deinem Wort jetzt segnest. Du weißt, was jeder braucht. Danke, dass du in unserer Mitte bist. Amen. Der Predigttext für diesen Sonntag ist laut Plan Lukas 22, die Verse 39 bis 46. Und dieses Kapitel 22 berichtet uns vom letzten Abend und dem letzten darauffolgenden Tag Jesu hier auf dieser Erde. Und er nimmt uns wohl mit, denke ich, in die schwersten Stunden im Leben von unserem Herrn Jesus. Nimmt uns mit in diesen Garten Gethsemane. Deshalb ist dieser Bericht nicht nur bei Lukas aufgeschrieben, sondern auch noch bei Markus und Matthäus. Alle berichten darüber. Lukas, der Arzt, berichtet relativ kurz über dieses Geschehen im Garten Gethsemane. Er schreibt von einem ringenden Kampf, den Jesus dort im Garten auszutragen hatte. Bei Matthäus und Markus ist es so, da sind noch mehr Einzelheiten mit drin. Ich springe auch ab und zu mal rüber in die andere Evangelien. Da lesen wir, dass er dreimal hinging, um zu beten, Jesus. Dass er sehr betrübt war, dass es ihm graute, dass er diesen Kelch trinken sollte. Jesus war in ringendem Kampf, weil er diesen Leidenskelch vor sich sah. Er wusste, was es bedeutete, diesen Kelch zu trinken. Die ganze Schuld und Sünde der Welt hatte er in diesem Moment wohl vor Augen. Er würde diesen Zorn Gottes zu spüren bekommen. Wenn man sich das vorstellt, jede Unfreundlichkeit, jede Lüge, jeden bösen Gedanken, jede Straftat, jede Ungerechtigkeit. Jetzt war die Zeit, die Stunde gekommen, diesen Kelch zu trinken, in die Hände der Sünder ausgeliefert zu werden. So heißt es bei Markus. Seine Jünger dachten selbst in diesem Moment noch, man könnte diesen Kampf mit menschlichen Mitteln austragen. Wie das bei mir und bei euch wahrscheinlich auch oftmals so der Fall ist. Menschliche Mittel. Man vertraut auf unsere Fähigkeiten. Sie verstanden Jesus falsch, als er ihnen noch kurz vorher gesagt hat und geraten hat, ich sage es jetzt mit meinen Worten, alles dran zu geben und sich Schwerter zu kaufen, um gerüstet zu sein für das, was jetzt kommen würde. Jesus wollte seine Jünger vorbereiten. Ich denke, dass Jesus eher das Schwert des Geistes, das auch Paulus in Epheser 6 beschreibt, gemeint hat, das Schwert des Wortes Gottes, das wir so dringend brauchen, wenn wir die listigen Angriffe des Teufels zu spüren bekommen. Wenn Versuchung kommt, wenn wir angefochten sind, es steht uns zur Verfügung. Wie benutzen wir es? Paulus schreibt dort in Epheser 6, indem wir zu jeder Zeit beten. Das ist der Schlüssel, um bestehen zu können. Dieser ringende Kampf Jesu, von dem Lukas hier berichtet, war also ein Gebetskampf. Spurgeon sagt über diesen Abschnitt: Diese Begebenheit in Gethsemane ist heiliger Boden. Kein Mensch kann sie auslegen. Sie ist Gegenstand für betende und zerknirschte Betrachtung. Heiliger Boden. Ich habe mir so gedacht, vielleicht hat Spurgeon an die Begegnung, die Mose dort gehabt hat in der Wüste mit Gott, als er diesen brennenden Dornbusch gesehen hat, der doch nicht verbrannte, in 2. Mose 3. Vielleicht hat er an das gedacht. Und dort sagt Mose etwas ganz Entscheidendes. Dort sagt er: Ich will hinzutreten. Ich will hinzutreten und die Erscheinung ansehen. Und als der Herr sah, dass er hinzutritt, redet Gott: Zieh deine Schuhe aus, der Ort, wo du stehst, ist heiliges Land. Ich denke, das soll mich und uns immer wieder auch dazu animieren, hinzuzutreten und festzustellen, dass jedes Gebet ein Stehen in Gottes Gegenwart ist und somit ein Stehen auf heiligem Boden, bewahrt und geschützt von Gott selbst. Als ich diesen Text so das erste Mal gelesen habe, dann habe ich gedacht, boah, was soll man da dazu sagen? Soll man darüber predigen? Und ich bin mir auch nicht sicher, ob man das, was dort in diesem Garten passiert ist, ob man das in seiner Tiefe erfassen und begreifen. Wenn wir darüber nachdenken, was Jesus dort durchleben musste, dann kratzen wir wahrscheinlich immer nur an der Oberfläche des Geschehens. In Jesaja 53, diesem bekannten Kapitel von leidenden Gottesknecht, heißt es mal im Vers 10: Es gefiel dem Herrn, ihn zu zerschlagen. Er ließ ihn leiden. Das hat im Garten Gethsemane seinen Anfang genommen und wurde am Kreuz, als Jesus für unsere Schuld sterben musste, vollendet. Obwohl nichts im Leben Jesu war, das seinen Tod verdiente. Er war ohne Sünde, sagt Gottes Wort. War es der Wille Gottes, Jesus sterben zu lassen? Meinetwillen. Der Name Gethsemane bedeutet so viel wie Ölpresse oder Olivenpresse. Im Garten Gethsemane standen damals und wahrscheinlich heute auch noch viele Olivenbäume, die dann, wenn die Zeit dafür war, gutes Öl gaben, wenn sie ausgepresst wurden. Vielleicht hilft uns dieses Bild. Jetzt war die Zeit Gottes, um Jesus auszupressen. In der King James Bibel, die auch ganz nah so am Urtext ist, da heißt es mal: It pleased the Lord to crush him. Und dieses to crush him kann übersetzt werden mit zerschlagen, zerkleinern, in seine Bestandteile zerlegen, zermalmen. Es gefiel Gott, seinen Sohn zu zermalmen. Ist unbegreiflich. Ich lese uns den Text aus Lukas 22, die Verse 39 bis 46. Und er ging hinaus und begab sich nach seiner Gewohnheit an den Ölberg. Es folgten ihm aber auch seine Jünger. Und als er an den Ort gekommen war, sprach er zu ihnen: Betet, dass ihr nicht in Versuchung kommt. Und er riss sich von ihnen los, ungefähr einen Steinwurf weit, kniete nieder, betete und sprach: Vater, wenn du diesen Kelch von mir nehmen willst, doch nicht mein, sondern dein Wille geschehe. Da erschien ihm ein Engel vom Himmel und stärkte ihn. Und er war in ringendem Kampf und betete inbrünstiger. Sein Schweiß wurde aber wie Blutstropfen, die auf die Erde fielen. Und als er vom Gebet aufstand und zu seinen Jüngern kam, fand er sie schlafend vor Traurigkeit. Und er sprach zu ihnen: Was schlaft ihr? Steht auf und betet, damit ihr nicht in Versuchung kommt. Soweit. Gerade eben hatte Jesus noch das Passafest mit seinen Jüngern gefeiert, ein letztes Mal Tischgemeinschaft mit ihnen erlebt, noch einmal das Brot gebrochen und ausgeteilt, noch einmal aus diesem Kelch getrunken, bevor das, was sie dort gemeinsam gefeiert hatten, sich an ihm selbst erfüllen sollte. Paulus schreibt in 1. Korinther 5, Vers 7, denn unser Passahlamm ist ja für uns geschlachtet worden, Christus. Und in diese innige Gemeinschaft mit seinen Jüngern hinein kündigt Jesus zum wiederholten Male seinen Verrat an. Einer würde ihn verraten. Bin ich es? Bin ich es? Dieser Zweifel steckte in ihnen allen. Diese Frage bohrte sich regelrecht in ihr Gewissen. Bin ich es? Aber die Jünger haben diesen Zweifel ganz schnell beiseite geschoben oder verdrängt, wie auch immer, und haben sich dieser Frage gewidmet: Wer ist wohl der Größte unter uns? Wer hat das meiste Ansehen verdient? Wem gebührt die meiste Ehre? Wer ist der Größte? All das begegnet Jesus in seinen letzten Stunden. Und ich habe mich so gefragt, 3 Jahre lagen so hinter ihnen, 3 Jahre unterwegs mit Jesus. Vieles hatten sie zusammen erlebt. Vieles hatte er sie gelehrt. Was hatten die Jünger damals eigentlich begriffen? Und dann war ich wieder ganz schnell bei mir. Wie ist es bei mir? Geht es mir nicht oft genauso? Meine Zweifel, meine Ehre, mein Verrat. Zu guter Letzt spricht Jesus dann Petrus noch direkt an, diesen führenden Jünger, der ihn kurze Zeit später dann verleugnen sollte. Auch das weiß Jesus schon längst. 3-mal leugnete er, zu Jesus zu gehören, ihn zu kennen. 3-mal verneint er, dass er zu ihm gehört. Und Jesus sagt ihm: Simon, Simon, siehe, der Satan begehrt euch zu sichten wie den Weizen. So muss ihm Jesus das sagen. Das ist der Kampf, in dem auch jeder von uns steht. Wir bekommen es mit dem Versucher, mit Satan höchstpersönlich zu tun. Er geht umher wie ein brüllender Löwe, heißt es mal in 1. Petrus 5, Vers 8, und versucht, wen er verschlingen kann. Und Jesus verspricht ihm, diesem verleugnenden Petrus: Ich aber habe für dich gebeten, dass dein Glaube nicht aufhört. Und wenn du einst umgekehrt bist, so stärke deine Brüder. Petrus war noch nicht der Fels, auf den Jesus seine Gemeinde bauen konnte. Und doch vertraut Jesus diesen Jüngern sein Königtum an. In Lukas 22, 29 heißt's, sagt Jesus: So übergebe ich euch ein Königtum, wie es mir mein Vater übergeben hat. Ich finde es so gewaltig. Johannes schreibt da dazu, der Jünger, den Jesus liebte, Kapitel 13, Vers 1. Vor diesem Passafest, da Jesus wusste, dass seine Stunde gekommen war, aus dieser Welt zum Vater zu gehen, wie er die Seinen geliebt hatte, die in der Welt waren, so liebte er sie bis ans Ende oder bis aufs Äußerste. die Seinen, seine Jünger, solche, die zu ihm gehören. Ich denke, da dürfen wir uns einreihen. Dieser Gebetskampf, den Jesus dort ausgefochten hat, den hat er aus Liebe zu jedem von uns ausgefochten. Ich habe 3 Punkte mitgebracht. Der erste Punkt, die Gewohnheit des Gebets. Vers 39, da bin ich eigentlich schon hängen geblieben. Er ging hinaus und begab sich nach seiner Gewohnheit an den Ölberg. Es folgten ihm aber auch seine Jünger. Jesus verließ mit seinen Jüngern jetzt diesen Obersaal, wo sie noch das Passa miteinander gehalten hatten, und ging hinaus. Er ging aus Jerusalem hinaus, hinaus aus dem Saal, hinaus aus der Stadt und begab sich nach seiner Gewohnheit an den Ölberg. Hier erfahren wir etwas ganz Wesentliches über Jesus. Jesus hatte eine Gewohnheit oder eine Angewohnheit. Er zog sich gern an diesen Ort zurück, der etwas abgelegen war, in diesen Garten östlich am Ölberg. Dieser Garten wird namentlich hier bei Lukas gar nicht genannt, weil er ihn als bekannt voraussetzt. Dort war Jesus öfters mit seinen Jüngern. Er war gewohnheitsmäßig dort. Deswegen wusste Judas auch, als er ihn verraten hatte, wo er hinzugehen hatte. Das können wir nachlesen in Johannes 18, die Verse 1 und 2. Jesus ging also aus der übervollen Stadt hinaus, es war ja Passafest, und zog sich nach seiner Gewohnheit an eine abgelegene, ruhigere Stelle zurück. Warum tut er das? Ich denke, er suchte Ruhe zum Gebet. Er suchte die Stille mit seinem Vater. Es war seine Gewohnheit. Wenn wir über Gewohnheiten sprechen, dann meinen wir oft Dinge, die wir tun, ohne dass wir drüber nachdenken. Die wir halt so machen, weil wir sie schon immer so machen. Es ist einfach Gewohnheit. Bei Jesus war das nicht so. Er konnte gar nicht anders. Er brauchte dieses Reden mit seinem Vater. Ich habe mich gefragt, habe ich auch so Glaubensgewohnheiten? Gibt es sowas bei mir in meinem Glauben? Wie ist denn das mit Gottes Wort, mit dem Bibellesen? Habe ich meine Lust an Gottes Wort und sinne über dieses Wort nach, Tag und Nacht? So lesen wir es in Psalm 1. Das könnte so eine Gewohnheit sein. Ist das bei mir? Ist das bei uns so? Oder wie verhält es sich mit der Gemeinschaft, mit meinen Geschwistern? Zieht es mich in diese Gemeinschaft? Zieht es mich in diesen Austausch? Hauskreis, Gottesdienste, Bibelstunden. Wie fix sind diese Termine für mich? Habe ich es mir angewöhnt, diese Termine zu blockieren? Ist es so, dass ich das regelrecht brauche? Dass ich gar nicht anders kann? Wie sieht es mit meinem Gebetsleben aus? Habe ich überhaupt eins? Es hat mal jemand gesagt, an deinem Gebet erkennst du, wie dein Glaube aussieht. Ich finde es auch interessant, Jesus geht hinaus aus dem Obersaal, er geht hinaus aus der Stadt, er geht hinaus. Vielleicht ist es für uns oft dran, auch irgendwo hinauszugehen, was hinter uns zu lassen, um eben diese umkämpfte Zeit des Gebets auch zu erleben. Er ging hinaus, in diesem Vers 41 heißt es, und er riss sich von ihnen los. Hinausgehen ist das eine, aber sich auch von was loszureißen ist das andere. Vielleicht denken wir jetzt ja klar, es war Jesus, es war Gottes Sohn, das kann gar nicht anders sein. Er war schließlich Gottes Sohn. Aber die Bibel sagt uns, wir sind ebenfalls Gottes Söhne und Töchter. Wir, die wir an seinen Namen glauben, so schreibt Johannes 1, so steht es in Johannes 1, Vers 12 und in Galater 3, 26 lesen wir, denn ihr seid alle durch den Glauben Söhne Gottes in Christus. Wir sind Kinder Gottes. Wir brauchen, um festzustehen, diese Gewohnheit des Gebets. Habe ich so ein Gethsemane für mich, so einen Ort der Stille, wo ich mich zurückziehen kann, nur Gott und ich allein? Jesus sagt, geh in deine Kammer und schließ zu. Und Gott, der ins Verborgene sieht, der im Verborgenen ist, der wird es dir öffentlich vergelten. Ich habe mal ein paar Stellen nur in diesem Lukas-Evangelium herausgesucht, wo Jesus gebetet hat, um uns das zu verdeutlichen. Lukas 3, 21 lesen wir, es geschah aber, als alles Volk sich taufen ließ und auch Jesus getauft wurde und betete, steht dort. Da tat sich der Himmel auf. Ist auch so ein tolles Bild, finde ich, auch für Gebet. Da tat sich der Himmel auf. Wenn wir beten, tut sich uns der Himmel auf. Jesus beginnt seinen öffentlichen Dienst mit Gebet. Lukas 5, 15. Aber die Nachricht von ihm breitete sich desto mehr aus und große Volksmengen kamen zusammen, um ihn zu hören und durch ihn von ihren Krankheiten geheilt zu werden. Er aber hielt sich zurückgezogen an einsamen Orten auf und betete. Jesus zog sich an einsame Orte zurück ins Gebet. Lukas 6, 12. Es geschah aber in jenen Tagen, dass er hinausging auf den Berg, um zu beten. Und er verharrte die Nacht hindurch im Gebet zu Gott. Nicht nur kurz, wenn ich so auf dem Sprung bin, zur Arbeit oder abends, bevor wir die Augen zumachen, noch kurzer Gebet. Jesus betet vor wichtigen Entscheidungen nächtelang. Damals hat er seine Apostel, seine Jünger berufen. Und jetzt hier, Lukas 22, er riss sich von ihnen los. Ungefähr einen Steinwurf weit, kniete nieder, betete. Jesus hatte die Gewohnheit zu beten. Überall auf Schritt und Tritt war er im Gebet. Eine Stelle noch, die man über das Leben Jesu setzen könnte. Wenn es geht, nehmt die mit. Psalm 109, Vers 4, da heißt es in der Elberfelder Übersetzung, für meine Liebe feindeten sie mich an. Ich aber bin stets im Gebet. Und dieses stets im, das ist dort in dieser Elberfelder Übersetzung in Klammern gesetzt. Zum besseren Verständnis. Eigentlich habe ich nachgelesen, kann man da übersetzen, ich aber bin Gebet. Jesus betet nicht nur viel, er ist Gebet. Ich habe für dich gebeten, dass dein Glaube nicht aufhöre. So betet er für Petrus, so tritt er für uns ein. Wenn man auch dieses hohepriesterliche, wenn man an dieses hohepriesterliche Gebet denkt, Johannes 17, sagt Jesus in Vers 9, ich bitte für sie, nicht für die Welt bitte ich, sondern für die, welche du mir gegeben hast, weil sie dein sind, seine Jünger. Vers 11, und ich bin nicht mehr in der Welt, diese aber sind in der Welt und ich komme zu dir, heiliger Vater, bewahre sie in deinem Namen, die du mir gegeben hast, damit sie eins seien wie wir. Vers 15. Ich bitte nicht, dass du sie aus der Welt nimmst, sondern dass du sie bewahrst vor dem Bösen. Auch wir werden in der Kraft dieses Gebets von Jesus bewahrt zum Glauben. Die Gewohnheit des Gebets. Eignen wir sie uns doch an. Wir brauchen sie. Der zweite Punkt, die Notwendigkeit des Gebets. Warum ist es notwendig, dass wir beten? Habt ihr euch das schon mal gefragt? Warum will Gott, dass wir beten? Betet alle Zeit. Betet ohne Unterlass. Seid beharrlich im Gebet. Immer wieder dieser Aufruf zum Gebet. Zu diesem anhaltenden, diesem andauernden Gebet. Jesus verrät uns in unserem Abschnitt 3 Notwendigkeiten, warum. Jesus sagt, das Gebet schützt. Es schützt vor Versuchung und Anfechtung. Vers 41. Betet, dass ihr nicht in Versuchung kommt. Die zweite Notwendigkeit, wacht und betet. So lesen wir bei Matthäus und Markus. Wir brauchen Gebet, um nicht einzuschlafen, um geistig wach bleiben zu können, um nicht träge und müde zu werden. Und drittens brauchen wir das Gebet, um immer wieder aufzustehen. Vers 46, was schlaft ihr? Steht auf. Steht auf und betet. Im Hebräerbrief heißt es mal, lasst uns mit Freimütigkeit hinzutreten zum Thron der Gnade, dass wir Barmherzigkeit erlangen und Gnade finden zu rechtzeitiger Hilfe. Wir dürfen vor Gottes Thron treten und rechtzeitige Hilfe von ihm erbitten und erfahren. Jesus sagt hier, meine Seele ist betrübt bis in den Tod. So ehrlich ist Jesus vor seinen Jüngern. Er war hier eben nicht der Sohn Gottes, der über allem steht. Er war betrübt. Er hatte Angst. Er war schwach, weil er eben auch ganz Mensch war. Aber Jesus betete. Alles hat er seinem Vater hingelegt und wurde erhört. In Hebräer 5, 7, da wird gerade diese Situation von Jesus berichtet. Da heißt es, dieser hat in den Tagen seines Fleisches sowohl Bitten als auch Flehen mit lautem Rufen und Tränen dem dargebracht, der ihn aus dem Tod erretten konnte. Und ist auch erhört worden um seiner Gottesfurcht willen. Und obwohl er Sohn war, hat er an dem, was er litt, gehorsam gelernt. Und nachdem er zur Vollendung gelangt ist, ist er allen, die ihm gehorchen, der Urheber ewigen Heils geworden. Gott hat ihn erhört. In Vers 43 lesen wir es, da erschien ihm ein Engel vom Himmel und stärkte ihn. Gott erhört Gebet. Er schickt seinen Engel. Seine Jünger waren eingeschlafen. Von ihnen konnte Jesus keine Hilfe erwarten. Da denke ich, das passt auch so zu mir. Da neige ich oft dazu, einzuschlafen. Vielleicht auch gerade dann, wenn man mich bräuchte. Gott erhört Jesus. Wie die Stärkung ausgesehen hat, ich weiß es nicht. Es wird hier nicht berichtet, nur dass es so war. Jesus lässt also seine Jünger hier am Eingang des Gartens zurück mit diesem Hinweis, dieser Aufforderung zu beten, weil er wusste, wie notwendig sie dieses Gebet haben würden. Und diese Aufforderung, die gilt jetzt auch mir ganz persönlich. Ich finde es schon erstaunlich, wie Jesus in dieser Situation seine Jünger noch im Blick gehabt hat. Er hatte sicher genug mit sich selber zu tun. Und wenn ich so an uns denke, wenn wir so richtige Stresssituationen haben oder wenn wir in Not sind, denken wir dann noch an andere? Da denken wir doch an uns. Wie komme ich da bloß raus? Wie mache ich das jetzt am besten? Bei Jesus ist es nicht so. Er hat sie im Blick, seine Jünger. Er will sie vorbereiten, betet, dass er nicht in Versuchung kommt. Zweimal in diesem Abschnitt, Vers 40 und Vers 46. Betet, damit ihr nicht in Versuchung kommt. So wichtig ist ihm das. So wichtig sind seine Jünger ihm. Mir ist auch aufgefallen, Jesus sagt hier nicht, fangt mal an zu beten, wenn die Versuchung da ist, dann wird alles gut. Sondern Jesus sagt, betet vorher. Seid ständig im Gebet, dass die Versuchung gar nicht erst greifen kann. Vater unser, beten wir, führe uns nicht in Versuchung. Ich denke, das macht den Unterschied, dieses, vielleicht kann man es so sagen, dieses präventive Gebet. Es würde uns vielleicht manchen Kampf ersparen, wenn das bei mir so wäre. Im Bericht von Matthäus und Markus, da kommt noch ein Zusatz, dort heißt, wacht und betet, damit ihr nicht in Versuchung kommt. Der Geist ist willig, aber das Fleisch ist schwach. Hier erkennen wir unser Problem. Ich musste so bei mir denken, Gott kennt mich echt so gut. Ich will ja, bin aber oft unfähig. Mein Fleisch ist mein Problem. Ich will ja widerstehen und schaffe es aber nicht. Aus eigener Kraft. Ich habe ja gute Vorsätze. Ich will ja wach sein und schlafe doch immer wieder ein. Meine Schwachheit, meine Bequemlichkeit, meine Begierde, meine Lust, mein Stolz, meine Ehre, mein Egoismus bietet immer wieder Angriffsfläche für den Versucher, lässt mich einschlafen. Deshalb ist es notwendig, dass wir beten, dass wir es Jesus sagen, dass wir seine Hilfe erbitten, um wach zu bleiben. In all diesen Kämpfen, in denen jeder von uns steht, sind wir zwar gewillt, Gottes Willen zu tun und sehen dann, wie Paulus das schreibt in Römer 7, ein anderes Gesetz in unseren Gliedern, das dagegen ankämpft und uns gefangen nimmt, das Gesetz der Sünde. Da gilt es hinauszugehen, sich loszureißen, bewusst sich dagegen zu stellen. Als Jesus zum dritten Mal zu seinen Jüngern dann zurückkehrt, Matthäus, Markus wieder, findet er sie schlafen vor. Sie waren traurig, konnten einfach nicht wach bleiben. Zu belastend war alles für sie. Was schlaft ihr? Das hat mich auch getroffen. Gebet schützt uns nicht nur vor Versuchung, sie hilft uns auch wach zu bleiben, geistig wach zu bleiben. Gerade dann, und es war dort, kurze Zeit später kam dann der Judas mit der ganzen Schar und sie haben ihn gefangen genommen. Gerade dann, wenn der Versucher kommt, wach zu sein, aufzustehen, ihn stehen zu erwarten, gerüstet und vorbereitet zu sein. Steht auf und betet. Seid nicht schlafend. Seid bereit, aufzubrechen. 1. Thessalonicher 5,6 lesen wir, so lasst uns auch nicht schlafen wie die anderen, sondern lasst uns wachen und nüchtern sein. Die Notwendigkeit des Gebets. Und der letzte Punkt, der Inhalt des Gebets. Was betet Jesus? Vers 42, Vater, wenn du diesen Kelch von mir nehmen willst, doch nicht mein, sondern dein Wille geschehe. Jesus betet ganz konkret, wenn es möglich wäre, dass Gott ihn vor diesem Kelch bewahren solle. Bei Markus ist es noch persönlicher, finde ich. Dort schreibt der Markus in Markus 14, 36, Abba, Vater, lieber Vater, alles ist dir möglich. nimm diesen Kelch von mir. Es ist Jesus aber eines wichtig, dass nicht sein, sondern der Wille Gottes geschieht. Jetzt könnte man ja denken, ja, hat Jesus einen anderen Wille gehabt wie Gott? Ich denke, das war nicht so. Jesus sagt selber, ich und der Vater sind eins. Wer mich sieht, der sieht den Vater. William MacDonald interpretiert dieses Gebet von Jesus so. Er sagt, wenn es irgendeinen anderen Weg gibt, auf dem Sünder gerettet werden können als dieses Kreuz, so soll Gott ihn jetzt zeigen. So betet Jesus. Und dann sagt er aber weiter, aber die Himmel schwiegen, weil es keine andere Möglichkeit gab. Was dieser Kelch beinhaltet, mit Wasser gefüllt war, da sind sich die Bibelausleger nicht unbedingt eins. Die einen sagen, es waren die körperlichen Leiden, die Jesus erwarteten. Die anderen denken an den Zorn Gottes und die Gottesferne, die Jesus am Kreuz durchleben musste. Wieder andere sehen das Opfer, das Jesus bringen musste, im Vordergrund. Vielleicht war es auch alles zusammen. Am Anfang habe ich gesagt, dass man das, was in Gethsemane geschehen ist, wohl in seiner Tiefe nicht ergründen können, was Jesus in diesem Moment durchlebte, als er in ringendem Kampf war und sein Schweiß sogar zu Blut wurde, kann wohl niemand beschreiben. Ich habe nochmal ein Zitat gefunden von David Gooding. Es war ein Brite, ein Lehrer für Griechisch. Der bringt es ganz gut auf den Punkt, meiner Ansicht nach. Er sagt, in diesem Moment hat sich die ganze Macht der Hölle mit der Bosheit der Menschen zusammengetan, um zu verhindern, dass der Wille Gottes geschieht. In diesem Moment. Eins aber ist sicher, Jesus dachte nicht an Flucht. Er war bereit und gehorsam, diesen Willen Gottes zu erfüllen. Es war ihm wichtig, dass Gottes Wille geschieht. Er ordnete diesem Willen Gottes alles unter. Ist das auch mein Gebet? Bin ich bereit, Gottes Willen zu tun und mich ihm und seiner Herrschaft unterzuordnen? Ich bin mir sicher, in diesem Gebetskampf hat Jesus schon an jeden von uns gedacht. An dich und mich. Hast du schon einmal darüber nachgedacht, was passiert wäre, wenn Jesus geflohen wäre? Wenn Jesus hier nicht bereit gewesen wäre, diesen Kelch zu trinken? Oder wenn er vom Kreuz runter wäre, als sie ihn verspottet haben? Hilf dir doch selber! Wir wären alle auf ewig verloren. Aber Jesus hat diesen Kelch für mich und dich ganz persönlich ausgetrunken. Philipper 2, 8 bis 11. Er war gehorsam bis zum Tod am Kreuz. Darum hat ihn Gott auch über alle Maßen erhöht und ihm einen Namen verliehen, der über allen Namen ist, damit in dem Namen Jesus sich alle Knie beugen, die im Himmel und auf Erden und unter der Erde sind, und alle Zungen bekennen, dass Jesus Christus der Herr ist, zur Ehre Gottes des Vaters. Amen. Ich möchte noch beten. Herr Jesus, wir können nur staunend immer wieder davor stehen, vor diesem Kreuz, vor dieser Zeit, die du dort in Gethsemane zugebracht hast, und können dir nur auf ewig dankbar sein, dass du für jeden von uns der Urheber ewigen Heils geworden bist, weil du gehorsam warst. Vielen Dank, Herr, dass wir diese Hoffnung haben, die über diesen über diese Welt hinausreicht, weil du auferstanden bist, weil diese Osterhoffnung auch, die wir, auf das wir zugehen, dass wir die jetzt schon im Blick haben dürfen. Herr, wir geben dir die Ehre und danke dir für alles, was du uns bist. Amen.